In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes: Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte: Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun? Sie sagten zu ihm: Er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Vor vielen Jahren, vielleicht ist es schon 20 Jahre her, hatten wir bei uns im Kloster Exerzitien. Und ich hatte ein Gespräch, vielleicht war es auch eine Beichte, ich weiß es nicht mehr genau, mit dem Exerzitienleiter und habe ein wenig geklagt und gejammert deswegen, weil mir immer die Zeit zum Gebet fehlt. Weil so viel ist, dass ich eigentlich gar nicht das leben kann, was ich gerne leben möchte. Für den Herrn da zu sein, Zeit für das Gebet zu haben. Und er gab eine weise und kluge Antwort. Er sagte: Gott will nicht ihre Zeit, er will sie. Und ich glaube, es ist ein Wort, das uns auch einen Zugang zum Evangelium, zum Gleichnis aus dem heutigen Evangelium erschließen kann. Dem Gutsbesitzer geht es nicht um die Früchte. Er hätte sie ja längst schon mit Macht einfordern können. Der Gutsbesitzer ist reich, er hat alles. Er ist ja letztendlich ein Bild für Gott. Er hat alles, er ist die Vollkommenheit, er braucht diese Früchte nicht. Es geht ihm nicht um die Früchte. Es geht ihm nicht darum, sich auf Kosten der Pächter zu bereichern, sondern wenn er die Früchte einfordert, dann will er mit diesen Früchten eine Beziehung, neu die Beziehung knüpfen und die Beziehung herstellen zu seinen Pächtern. Sie könnten ihm durch die Früchte zeigen, wie sie ihn lieben. Sie könnten ihm die schönsten und besten Früchte bringen, um ihm eine Freude zu machen. Es geht ihm nicht darum, irgendetwas von ihnen abzuverlangen, sie in die Knie zu zwingen. Er hätte längst schon die Früchte mit Gewalt einfordern können. Er ist souverän, er ist der Herr. Am Ende kommt es zum Ausdruck, dass irgendwann das Maß voll ist und es ihm reicht. Und ihre Rechnung, die Rechnung dieser Pächter, geht nicht auf. Sie meinen am Ende alles zu haben. Auf, der Sohn, er ist der Erbe, wir bringen ihn um, dann wird das Erbe uns gehören. Ihre Rechnung geht nicht auf. Sie haben alles verloren am Ende, nicht nur die Früchte, sondern auch den Weinberg. Er wollte ihr Herz dass ihr Herz sich öffnet und sie könnten es zeigen durch die Früchte, die sie abliefern. Er hat Langmut, dieser Gutsbesitzer, und er wartet lange. Er schickt zuerst Knechte, und nachdem sie die Früchte nicht abliefern, schickt er erneut mehr Knechte. Die Pächter haben Gewalt über die Knechte und sie haben immer noch Gewalt, auch wenn mehr Knechte kommen. Und sie haben immer noch Gewalt, auch wenn der Sohn kommt. Aber ihre Macht und Gewalt endet an der Souveränität des Gutsbesitzers. Irgendwann ist das Maß erreicht und das Maß ist voll. Und er sagt, jetzt reicht es. So geht es nicht weiter. Er wollte sie zur Ähnlichkeit führen mit sich selbst. Deswegen hat er ihnen auch den Sohn gesandt. Der Sohn, der könnte sie an das Bild des Gutsbesitzers erinnern. Er könnte sie erinnern an den Mann, von dem sie den Weinberg gepachtet haben. Er könnte sie daran erinnern, dass das Leben nicht sich erschließt und nicht zur Fülle gelangt, nur indem wir für uns selbst haben wollen, sondern indem wir unser Leben hingeben. Der Gutsbesitzer gibt zumindest alles, was er ist und hat. Er sendet nicht nur alle seine Knechte, mehr als zuvor zumindest, er sendet auch das Liebste, was er hat, seinen eigenen Sohn. Und damit möchte er das Herz der Pächter gewinnen. Er schenkt ihnen Vertrauen, grenzenloses Vertrauen, obwohl man eigentlich den Kopf schütteln könnte über die Größe dieses Vertrauens, wenn sie doch schon seine Knechte und mehr als zuvor Knechte umgebracht haben. Sie scheuen vor der Gewalt, vor der Macht nicht zurück und trotzdem liefert der Gutsbesitzer sich an sie aus. Er liefert den Weinberg an sie aus, er liefert den eigenen Sohn an sie aus. Der Gutsbesitzer tut alles, was er kann, um das Herz der Pächter zu gewinnen. Und es erinnert fast ein wenig an den Sämann, der ausgeht, um zu säen, und nur der vierte Teil fällt auf fruchtbaren Boden, aber er wächst und er bringt Frucht. Es liegt nicht an der Saat, es ist gute Saat, die der Sämann aussät, wenn sie keine Frucht bringt. Und der Herr schenkt Wachstum und Gedeihen der Frucht, wenn sie nur auf fruchtbaren Boden fällt. Es liegt nicht am Gutsbesitzer. Der Weinberg hat Frucht gebracht, überreich, sodass sie einen Teil davon abgeben könnten. Aber sie wollen alles für sich besitzen. Und es erinnert fast ein wenig, die Langmut dieses Gutsbesitzers erinnert fast auch ein wenig an das andere Gleichnis von dem Feigenbaum, der keine Frucht gebracht hat. Wo der Weingärtner sagt, lass ihn doch, zu dem Besitzer sagt, lass ihn doch dieses Jahr noch stehen. Hab doch noch ein wenig Geduld, ein wenig Langmut. Ich will den Boden um ihn auflockern und ich will ihn düngen. Wenn er dann immer noch keine Frucht bringt, dann lass ihn umhauen. Er hat Langmut mit diesen Pächtern. Und er sendet das Liebste, was er hat, zu ihnen, seinen eigenen Sohn. Dass sich durch die Begegnung mit seinem Sohn doch ihr Herz sich wieder öffnen möge für den Besitzer, ihr Herz sich wieder dem Besitzer zuwenden möge, dass sie von ihrer Verhärtung, in die sie hineingeraten sind, sich lösen mögen. Sie sind eigentlich mit jeder Verweigerung in eine tiefere Verhärtung hineingeraten. Es ist wie ein Teufelskreis des Bösen, in den sie hineingekommen sind, aus dem sie aus eigener Kraft sich nicht mehr befreien können. Es ist wie ein Sog der Sünde, in den sie hineingeraten sind, wo sie immer noch mehr wollen. Nicht nur die Früchte wollen, sondern den Weinberg selber wollen. Wo sie die Herrschaft wollen, wo sie nicht mehr sich ausliefern wollen an den Gutsbesitzern, sondern die souveräne Herrschaft haben wollen über den Weinberg. Und der Gutsbesitzer sendet seinen Sohn. Ich würde sagen, aus einem zweifachen Grund. Er sendet seinen Sohn zum einen deshalb, dass sie sich an den Besitzer zurückerinnern, dass sie von der Liebe dieses Gutsbesitzers überwältigt werden, von der Langmut, dass sie ihr Herz öffnen. Und er sendet auch seinen Sohn, damit der Sohn uns vorlebt, welche Frucht wir dem Gutsbesitzer bzw. auf Gott übertragen, welche Frucht wir dem Vater im Himmel schuldig sind. Am Sohn sollen sie etwas lernen. Der Sohn bringt nicht etwas dar, nicht irgendeine Frucht dar, sondern er bringt sich selbst dar. Heute am Erntedanksonntag sind wir eingeladen, zum einen uns daran zu erinnern, dass wir alles, was wir sind und haben, Gott zu verdanken. Und zum anderen sollen wir uns neu mit den Früchten, die wir darbringen, uns selber darbringen. Das, was wir am Erntedanksonntag ganz bewusst feiern, tun wir in jeder Feier der Eucharistie. Wir bringen die Gaben der Schöpfung, Brot und Wein, mit uns selbst durch Christus, dem Vater, dar. Christus ist die schönste Frucht. Etwas Größeres hätten wir nicht, was wir Gott, dem Vater, darbringen können. Es ist die schönste Frucht, die diese Erde hervorgebracht hat, aus dem Schoß der Jungfrau und Mutter Maria. Diese Frucht bringen wir dem Vater dar. Und in jeder Eucharistiefeier geschieht damit so etwas, was wir an jedem Erntedanksonntag feiern, was wir am Erntedanksonntag feiern. Und in jeder Eucharistiefeier geschieht bereits das, was am Ende der Schöpfung geschehen wird. Dass alles, was wir sind und haben, die ganze Schöpfung Gott dem Vater dargebracht wird. Johannes auf Patmos hat es in der Offenbarung, in der Apokalypse in wunderbarer Weise geschaut, in dem Bild der 24 Ältesten, die sich vor dem Throne Gottes niederwerfen und ihre goldenen Kränze vor Gott darlegen. Alle Herrlichkeit und Ehre haben sie ihm zu verdanken, alle Herrlichkeit und Ehre bringen sie ihm zurück. Genau die Bewegung, die wir in der Eucharistiefeier vollziehen, am Ende des eucharistischen Hochgebetes, wenn der Priester die Gaben von Brot und Wein, die gewandelten Gaben, Leib und Blut Christi erhebt, mit ihm, durch ihn und in ihm, seid ihr, Gott, allmächtiger Vater, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, so heißt es in der Apokalypse, sie fielen nieder vor dem Throne Gottes und dem Lamm. Sie brachten ihre goldenen Kränze dar und sie sagen, würdig bist du, alle Macht und Herrlichkeit und Ehre zu empfangen, denn du hast die Welt erschaffen. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Das, was da geschieht, geschieht in jeder Eucharistie. Wir bringen uns dem Vater dar. Aus Dankbarkeit für das, dass wir alles, was wir sind und haben, ihm verdanken. Und das, was wir am Erntedanksonntag feiern, ist das, was wir in jeder Eucharistie begehen. Und das, was wir in der Eucharistie begehen, ist Teilhabe an der himmlischen Liturgie. Sie legten ihre goldenen Kränze nieder und sie beteten das Lamm an. Und den, der auf dem Thron saß. Und sie sagten, würdig bist du zu empfangen, Herrlichkeit und Macht und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und der ganze Kosmos möchte einst einstimmen in diese Liturgie des Himmels, deren Abbild die Eucharistiefeier auf Erden ist.